Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Urlaub seid. Ich war ja bis vor einer Woche noch im Urlaub und habe mich mal wieder dabei ertappt, dass den Titel, den ich heute als Predigttext habe, alles von alleine, bei mir nicht so wirklich stimmt. Ich habe mich immer wieder ertappt, wie ich sonntags, wenn ich in Spanien in einem Gottesdienst saß, trotzdem das Handy erstmal rausgeholt habe, mich hier in Hannover eingeloggt habe, um zu sehen, ob alles klappt. Ich hoffe, dass ihr da besser seid, dass ihr da wirklich abschalten könnt. Und ich muss sagen, den Text, den ich heute dafür ausgesucht habe, der gefällt mir eigentlich sehr, er gefällt mir, aber er sollte mich dazu bringen, das auch wirklich mal so für mich auch anzunehmen. Und ich hoffe, dass es auch euch helfen wird, mal zu gucken, was ist wirklich denn dran. Muss ich immer alles kontrollieren oder kann ich auch mal neune gerade sein lassen? Deswegen lade ich euch ein, im Markus-Evangelium die Bibeln aufzuschlagen, Markus 4, die Verse 26 bis 29. Markus 4, 26 bis 29. Und ich habe einige Übersetzungen durchgelesen, mal sehen, wo es mir am besten gefiel und habe dann diesmal aus Neues Leben den Text rausgesucht. Jesus fuhr fort: Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf ein Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Ich habe überlegt, für Bauer könnte man auch vielleicht Pastor reinschreiben. Also mit anderen Worten, Bauern und Pastoren haben vergleichbare Berufe. Wir haben nicht wirklich viel zu tun, es ist ziemlich einfach. Während sie schlafen, erledigt sich die Arbeit von selbst. Der Landwirt sät im Frühjahr aus, hat im Sommer viel Zeit, um die Sonne zu genießen, wenn er im richtigen Land ist, schaut sich an, wie alles von alleine wächst und im Herbst kann er ernten. Und wir Pastoren haben es eigentlich noch einfacher. Wir kommen sonntags her, machen eine Predigt und den Rest der Woche haben wir Zeit zu sehen, wie alles von alleine wächst. Also ich glaube und hoffe, dass niemand von euch wirklich so denkt. Aber der Text redet vom Bauern, also werden wir uns auch auf den Bauern konzentrieren und nicht auf die Pastoren. Wir lesen im Text, ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergehen, die Samen keimen auf und es wächst alles ohne sein Zutun. Und ich frage mich, funktioniert wirklich alles von alleine oder haben wir nicht doch eher alles unter Kontrolle? Wenn wir uns die Landwirte heutzutage anschauen, dann scheint es nämlich eher das Gegenteil zu sein von dem, was in diesem Text steht. Sie scheinen vielmehr Großunternehmer zu sein, die alles unter Kontrolle haben und an alles denken müssen. Ich sehe viel Know-how und moderne Technologie bei ihnen. Ihr braucht nur mal über die Autobahn zu fahren und dann seht ihr manchmal diese LKWs mit diesen riesigen, modernen, landwirtschaftlichen Maschinen und manche sehen auch größer als mein Haus. Und das soll dann alles von alleine sein? Heute gibt es Maschinen, die teuer und kompliziert sind. Und so wird es aber auch für den Bauern einfacher und meistens auch erfolgreicher. Und der Samen wird auch immer moderner und hat immer abenteuerliche Namen. Ich weiß nicht, wer von euch heutzutage immer noch auf den Markt gehen zum Einkaufen. Ich kann mich noch an früher erinnern, und in Spanien ist es immer noch so, wenn ich hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte 2 Kilo Kartoffeln, dann hat er eine Tüte genommen, 2 Kilo Kartoffeln reingepackt, bitteschön. Heutzutage gehe ich hin, frage nach 2 Kilo Kartoffeln und dann kommt erstmal die Frage, ja, welche wollen Sie denn? Anastasia, Sieglinde oder die Goldmarie? Es wird immer abenteuerlicher. Ich wusste nicht, dass Kartoffeln Namen haben. Aber gut, so kann ich sie beim Essen ansprechen. Und wenn man alle Warnungen sieht auch und Hinweise von den Produkten, wie die Bauern heutzutage damit umgehen sollen und so, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Bauer vor seinem Traktor steht und denkt, darf ich überhaupt auf diesen Traktor, ohne einen Doktortitel zu haben? Offensichtlich ist heute in der Landwirtschaft zwar alles machbar, aber trotzdem schwieriger. Der Landwirt von heute hat zwar alles im Griff, er optimiert, er reguliert, er investiert ständig und die Ernte ist immer besser, neumodischer und mit tollen Namen. Als ich jetzt in Spanien war, bin ich auch immer wieder auf dem Markt, weil ich gerne dann Obst und Gemüse dort kaufe. Und als ich da lilane Tomaten gesehen habe, habe ich gesagt, nee, also das sind für mich keine Tomaten mehr. Tomaten müssen schön groß und rot sein und nicht so klein und lila oder gelb. Also ganz, ganz komisch, wie es heutzutage dann ist. Aber dass heutzutage alles möglich ist, ist auch nur bis zu einem bestimmten Grad Wirklichkeit. Denn es gibt immer noch viele unendliche Faktoren, dass auch wenn wir es wollten, nicht wirklich eingreifen können. Zum Beispiel das Klima. Und gerade, also ich sehe jetzt zum Beispiel Christoph, der auch so schön gebräunt ist. Oder vorhin habe ich auch mit Waldemar und Lore, also während der Woche habe ich mir überlegt, ob ich mich nicht wieder ins Auto setze und wieder zurück nach Sevilla fahre, um diesen Regen dann endlich wegzukommen. Aber wir können da nichts machen. Oder Weltmarktpreis. Das kann keiner beanflussen. Und wenn keiner lilane Tomaten mag, dann werden die wieder vom Markt genommen. Da kann der Bauer dann noch so viele anbauen. Wenn er die nicht verkauft, kann er nichts mehr ernten. Es gibt einfach Grenzen, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann nur zuschauen, wie es läuft und ob es gelingt. Das Korn muss einfach wachsen. Und sogar die modernste Zuckerrübe kann nur wachsen von alleine. Ich kann nichts dazu tun. Und manchmal ist es bei uns in der Kirche, in der Gemeinde genauso. Wir arbeiten viel, wir investieren viele Stunden unter der Woche, aber für den geistlichen Wachstum der anderen kann ich selber nicht wirklich viel tun. Und sowohl in der Zeit Jesu als auch heute kann Wachstum nicht erzwungen werden. Weil Wachstum ist ein Wunder Gottes. Und das hat er uns schon mit der Schöpfung gegeben. Jesus nimmt in diesem Gleichnis mich auf, das Reich Gottes, sein Wachstum ist ein Geschenk unseres Herrn. Gott selbst lässt sein Wachstum, sein Reich wachsen. Er sorgt dafür, dass es immer größer wird, bis es dann irgendwann endlich zum Höhepunkt gekommen ist. Aber vielleicht sollten wir uns auch im Klaren sein, was bedeutet überhaupt Reich Gottes? Wenn man in die Bibel hineinguckt, dann ist es, Gott ist König, Gott regiert. Und das wird in höchsten Tönen in der Bibel immer wieder klargemacht. Frieden, Gerechtigkeit, Freude und Wahrheit werden herrschen und keine Grenzen kennen. Alle Tränen werden ausgelöscht. Es wird das Ende aller Katastrophen sein und der Beginn einer Zeit der Freude, die wir uns jetzt in diesem Moment noch gar nicht vorstellen können. Ein himmlischer Zustand. Reich Gottes oder Königreich des Himmels, egal wie wir es nennen, das ist das, was hier Jesus sagt. Und mit anderen Worten, seit Jesus wächst dieser himmlische Zustand unter uns schon. Aber gut, wenn wir uns jetzt hier in Hannover und gerade jetzt, wenn wir die Nachrichten von Afghanistan und so lesen, da würden wir uns fragen, wo ist denn dieses Reich Gottes? Warum sehen wir so wenig davon? Wo können wir ihn so deutlich sehen, dass wir schreien könnten, ja, ich habe Gott erlebt, wie er in dieser Welt regiert. Oft geht es uns so, dass wir das nicht sehen können. Manchmal auch nicht sehen wollen. Wir sind gut informiert. Wir lesen die Zeitung, schauen die Nachrichten im Fernsehen oder im Radio. Wir wissen ganz genau, was bei meinem Nachbarn los ist oder auch am anderen Ende der Welt. Aber das Reich Gottes sehen wir trotzdem selten in diesem Moment. Wir sehen den himmlischen Zustand nicht. Sind wir zu ungeduldig? Gucken wir uns nochmal das Gleichnis an. Während das Korn wächst, haben wir auch keine Früchte. Ich habe von meinen Kindern Chilisamen geschenkt bekommen. Und ich muss gestehen, als ich sie eingepflanzt habe, habe ich gedacht, na, ob das was wird. Und ich habe lange, lange Wochen immer drauf geguckt, jeden Tag. Und irgendwann kam ein kleines Blatt raus und ich dachte, ja! Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie sie jetzt aussehen. Die wird jetzt Viktor einblenden. Aber am Anfang waren da nur Blätter. Nur Blätter. Und ich musste wochenlang und sogar monatelang warten, bis auf einmal Früchte zu sehen war. Und das Einzige, was ich tun konnte oder musste, und ich habe es sogar manchmal vergessen, also deswegen ist es wirklich ein Wunder Gottes, dass ich sie ab und zu mal gieße. Dann habe ich sie auf die Terrasse gestellt und in der Zeit, wie ich im Urlaub war, rief mich meine Tochter an, Papa, ich hoffe, das wird noch was, weil die sind zweimal vom Wind umgehauen worden und so. Aber so sehen sie jetzt im Moment aus, mit schönen, prallen Früchten und ein paar davon sind richtig scharf. Also ich habe letztens einen Bekannten eine gegeben und der meinte, mir ist das halbe Gesicht runtergefallen. Wenn ihr Schärfe mögt, dann bringe ich euch mal welche mit. Und das ist nämlich auch das, was in unserem Text steht. Erst am Ende kommt die Frucht. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Erst zum Schluss ist die Frucht da. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Wenn wir heute in unsere Welt irgendetwas suchen nach Früchten, müssen wir sie sehr, sehr vereinzelt sehen und sehr detailliert suchen. Die Früchte sind, wie wir es im Text lesen und ihr auch in meinen Bildern sehen könnt, erst am Ende des Wachstums sind sie da. Und das Reich Gottes wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn er es für richtig hält und wenn er es dann vollendet. Wann es sein wird, wissen wir nicht. Offenbarung. Meldet euch an für den Kurs. Wir werden nur ihre Früchte sehen, Frieden, Gerechtigkeit, Freude, Wahrheit, in einem ausgereiften Zustand am Ende der Zeit. Bis dahin müssen wir uns in diesen kleinen Momenten erfreuen, die wir trotzdem erleben. Da, wo wir trotzdem sehen, dass Gott inmitten dieser Probleme dieser Welt sich zeigt und wo wir sagen können, ja, da habe ich Gott erlebt. Das sind die Momente, in denen wir uns erfreuen müssen. Und wenn er es tut, ist es meistens eine Befreiung. Er befreit uns von Angst, von Sorgen, von Problemen. Und da erkennen wir, dass Gott bei uns ist und es gut meint. Wir haben ein befreundetes Ehepaar dort in Spanien aus der Gemeinde, die ja schon seit Jahrzehnten es nicht leicht haben. Die haben sehr starke Probleme mit einer Tochter, die hat zwei uneheliche Kinder, will sie aber nicht wirklich. Sie leben zu siebend in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung. Die Tochter, die verschwindet immer wieder, kümmert sich nicht um die Kinder. Und jetzt, um die Eltern zu ärgern, hat sie das Sorgerecht den ehemaligen Freund zugesprochen, damit die Eltern sie nicht sehen können. Aber das Ehepaar hat gesehen, wie Gott handelt. Weil dieser Vater, der nie etwas wollte von denen, hat sie jetzt vorgestern angeschrieben und gesagt, mir ist es wichtig, dass ihr meine Kinder trotzdem weiter seht, weil ich weiß, wie gut ihr meinen Kindern tut. Und das ist herrlich. Die hätten nie gedacht, einer, der wirklich kein gutes Leben geführt hat und auch immer noch nicht führt. Und die haben gesagt, jetzt haben wir unsere Enkelkinder für immer verloren. Und gerade der meldet sich und sagt, nein, ihr tut meinen Kindern gut. In solchen kleinen Momenten, da erleben wir, wie Gott handelt. Und das ist das, wo wir uns drauf verlassen müssen. Manchmal müssen wir uns sehr anstrengen, um zu erkennen, dass Gott handelt. Weil wir, ich sag's mal und vor allen Dingen auch aus meiner Sicht, sehr oberflächlich sind manchmal. Manchmal konzentrieren wir uns nämlich auf die Dinge, die wir zu tun haben. Auf unsere Arbeit, dass wir immer beschäftigt sind. Wir konzentrieren uns so sehr darauf, dass unser Leben mit Taten gefüllt ist, dass uns Gott manchmal auch zurückhalten muss und ausbremsen muss. Weil wir keine Zeit mehr haben, darauf zu achten, wie er wirkt, wie er das Wachstum schenkt. Wir leben so schnell, dass wir nicht mehr sehen, was zu meiner Rechten und zu meiner Linken passiert, sondern wir laufen fast nur noch mit Scheuklappen durch die Welt. Aber die Arbeit ist nicht das Wichtigste in meinem Leben, sondern mein Glaube, die Familie und dann erst die Arbeit. Und ich sage das aus Pastorensicht auch, weil ich glaube, und da wird mir bestimmt Siegfried zustimmen, viele Pastoren manchmal die Familie vergessen, weil sie so sehr Gott dienen wollen. Aber wenn ich meiner Familie noch nicht mal gerecht werde, wie soll ich dann Gott und der Gemeinde gerecht werden? Es gibt viele Menschen, die erlebt haben, wie Gott sie ausbremsen musste auf eine sehr harte Weise, weil sie es sonst gar nicht merken, dass sie an Gott vorbeileben. Und Gott erlaubt uns, auch ein wenig hinter diese Kulissen zu schauen. Denn hinter den Kulissen regiert trotzdem Gott, auch wenn wir das manchmal nicht sehen können. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein besticktes Gemälde gesehen hat. Wenn man das umdreht, dann sieht man hinten so ein Wirrwarr von Fäden in allen Farben. Und wenn ich zu jemandem kommen würde und das Gemälde schon rückwärts zeige und sage, guck mal, was für ein tolles Bild, dann würde jeder sagen, was soll das denn? Hat das ein Kind gemacht, so ein Baby? Aber wenn man das dann umdreht, dann sieht man die Schönheit dieses Gemäldes. Und wenn wir manchmal nicht mehr diese Zeit haben, den Sinn dieser Fäden zu sehen, die Gott nämlich am Spinnen ist, dann verlieren wir diesen Blick. Und am Ende wird uns nämlich Gott ein wunderbares Bild zeigen. Unser Gleichnis vom Samen, der von alleine wächst, verkündet fröhlich die Ernte. Als ich die erste Blüte an meinen Chili-Pflanzen gesehen habe, war ich richtig froh. Es war noch keine Frucht da, trotzdem. Warum? Weil diese Blüte schon die Ernte, die Frucht voraussehen lassen hat. Und genau so sagt es Gott hier in diesem Gleichnis. Wenn das Reich Gottes kommt, kommt dann auch die Ernte. Dann werden wir die Frucht sehen. Die Felder werden dann geerntet, wie in unserem Gleichnis. Und das bedeutet natürlich auch, dass es dann auch einen Einschnitt geben wird in unserer Welt, in unserem Leben. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal gesehen, wie ein Feld schön voller, ich sag jetzt mal, Sonnenblumen ist. Und wenn das dann geerntet wird, sieht es ganz anders aus. Das Feld ist immer noch das Gleiche, aber es sieht anders aus. Und so wird es auch bei uns sein. So wird es nämlich auch sein, dass die Welt dann eine Veränderung erleben wird. Vor 100 Jahren sagte ein lutherischer Theologe, das Ergebnis des Reich Gottes ist die Tatsache, dass alle Menschen untereinander dank ihrer christlichen Erziehung gut sind und wir erreichen damit den himmlischen Zustand auf Erden. Gottes Königreich Gottes als allgemeine Verbesserung der Menschheit und der Gesellschaft. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg ist diese Theologie zu Bruch gegangen. Und trotzdem ist es heute noch bekannt. Aber das widerspricht dem Verständnis von dem Reich Gottes, das wir im Gleichnis sehen. Weil das Reich Gottes, von dem Jesus hier erzählt, ist alles andere als ein idealer Zustand. Weil es muss erst noch wachsen. Es muss erst noch wachsen und erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus wieder da ist, dann wird es vollendet sein. Wir wissen, dass Gott Urteile fällen wird. Und das Urteil Gottes bedeutet dann, dass die Mächte, die sich Gott entgegengestellt haben, nämlich Unzufriedenheit, Hass, Leid, Lügen, verurteilt werden und ihre Macht verlieren. Dann wird es kein Hindernis mehr geben, um das Reich Gottes in Vollendung zu sehen. Und dann können wir nämlich ganz klar sehen sogar, dass Gott regiert. Nicht nur in einzelnen Fällen. Und wir werden die Früchte sehen und entdecken. Nicht als Ausnahme im Alltag, sondern als normaler Zustand dann. Tagtäglich. Heute, am Sonntag, ist es leider noch nicht so weit. Wir leben immer noch im Zeitalter des Wachstums und des unsichtbaren Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes ist es, als würde ein Mensch Samen auf die Erde werfen, schlafen und aufstehen. Er verwandelt sich in Tag und Nacht und der Samen steigt und wächst und er weiß nicht wie. Das Reich Gottes wächst durch das Zutun von Gott, nicht von mir. Das Reich Gottes aufzubauen ist nicht, und ich weiß, dass es vielleicht für einige jetzt ein bisschen komisch klingen wird, das Reich Gottes aufzubauen ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe. Nur Gott baut es und ergänzt es zur richtigen Zeit und gibt den Wachstum zur richtigen Zeit. Wir müssen nicht kämpfen, um das Reich Gottes aufzubauen. Und es ist auch nicht unser Versagen, dass das Reich Gottes noch nicht so aufgebaut ist, dass wir es noch nicht vollendet haben. Wir sind wie diese Bauer, die natürlich Aufgaben haben. Aber ich kann nichts für den Wachstum tun. Als Christen haben wir in dieser Welt eine große Verantwortung. Wir müssen den Glauben weitergeben. Wir müssen die Liebe praktizieren und unser eigenes Leben nach dem Willen Gottes gestalten, um Zeugnis zu sein. Aber ich bin nicht für den Wachstum zuständig. Martin Luther war ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, spezieller Mann. Er hat auch viele kluge Sätze gesagt und eins davon spiegelt genau diesen Text wider. Er sagte nämlich: Solange ich hier in der Sonne liege und mein gutes, kühles Bier trinke, geht das Evangelium über die Erde wie ein Regen. Und wir kennen alle Martin Luther. Er war einer, der für den Glauben gekämpft hat. Und trotzdem sagt er: Ich trinke hier mein Bier und Gott verteilt das Evangelium da, wo es sein muss. Als Christ muss ich eben tun, was ich tun kann. Und Gott das überlassen, was ich nicht tun kann, wo ich nur Zuschauer sein kann. Ich glaube, ich habe es ja schon mehrfach gesagt und auch gerade mit den Bildern ein bisschen gezeigt, ich bin kein guter Gärtner. Also heute Morgen sah mein Rasen richtig gut aus, weil mein Vater gestern da war und dann alles schön sauber gemacht hat und alles also. Aber ich konnte wirklich in meinem Garten auch sehen, wie Gott sich um das Wachstum kümmert. Weil ich habe manchmal Pflanzen in meinem Garten, Blumen, die ich nicht gesät habe, die ich nicht behütet habe. Ich habe wunderschöne Rosen im Garten und alle beneiden mich und fragen mich, was machst du? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also klar, ich schneide sie mal ein bisschen runter, weil sie sonst zu, aber das war's. Und trotzdem beneiden alle Nachbarn meine Rosen. Und das ist nämlich das, was wir auch im Glauben uns zutrauen müssen. Manchmal wollen wir so viel tun, uns beeilen, dass sich die Menschen bekehren, dass wir nicht mehr dran denken, dass es Gott tun muss. Vor einigen Jahrzehnten haben wir es, ich sag's so, gehabt hier in der Gemeinde, im spanischen Teil. Wir hatten 2, 3 feurige Evangelisten, die Leute evangelisiert haben. Aber ich sag's mal so, so lange immer mit der Bibel auf den Kopf gehauen haben, bis die Leute gesagt haben, ja, ich bekehre mich, aber lass mich jetzt endlich in Ruhe. Aber das ist nicht Wachstum, das ist nicht Evangelisieren, sondern ich muss einfach den Samen, wie dieser Bauer. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt von Sarah, die, wo der Bauer so den Samen einfach irgendwo hinhaut. Hauptsache, er verstreut es weit. Und danach, was dann damit geschieht, das ist nicht mehr die Aufgabe des Bauern, sondern das ist Gott. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir auch in der heutigen Zeit, wo wir so schnelllebig sind, wo wir immer größer, immer höher gehen wollen, dass wir dran denken, was ist meine Aufgabe? Den Samen zu sehen und danach mich auf Gott zu verlassen, dass er das Wachstum gibt. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch ein Vers oder 2 Verse aus Matthäus 6 vorlesen. Matthäus 6, 28 und 29. Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Lasst uns in Gott entspannen. Lasst uns wirklich in Gott diese innerliche Ruhe finden, um zu genießen auch, dass ich meinen Teil dazugebe und den Rest in Gottes Händen lasse. Lasst uns unsere Aufgabe tun, das, was wir tun können und was wir tun sollen, und den Rest Gott überlassen. Der Herr segne uns dabei. Amen.